SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Radio SRF. Am Mikrofon Nathalie Christen. Weniger Gewalt unter Jugendlichen.
Jetzt erstmals sehen wir bei den jüngsten Männern einen Rückgang von rund 20% jetzt über 2 Jahre.
Sagt der Leiter einer Studie der Unfallversicherung SUVA. Nutzlose Nachhilfe. Sie bringt den Kindern kaum bessere Noten, zeigt eine repräsentative Umfrage in der Deutschschweiz. Großbrand in Schlieren. Die Löscharbeiten beeinträchtigen wichtige Zugverbindungen von Zürich aus, so jene nach Bern und Basel. Vor 5 Jahren brach Lehman Brothers zusammen. Und Historiker Harold James sah schwarz.
Als Historiker habe ich dann gleich gedacht, also das ist die Katastrophe, das ist wie die schlimmsten Ereignisse der Weltwirtschaftskrise. Wirklich ganz katastrophal.
Wie der Historiker die Lage heute sieht, sagt er im Tagesgespräch um 1. Im zürcherischen Schlieren ist ein Großbrand ausgebrochen. Vom Gelände eines Autohändlers steigt eine große Rauchsäule auf. Weil die Brandstelle nahe der Gleise ist, ist der Zugverkehr unterbrochen. Einzelheiten von Daniel Eisner.
Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Straßen in der Umgebung von Schlieren sind abgesperrt. Und massiv sind die Folgen auch für die Bahnreisenden. Zwischen Schlieren und Dietikon geht auf der Schiene zurzeit gar nichts. SBB-Sprecherin Lea Meyer.
Das ist wirklich unsere absolute Kernstrecke. Die ganze Schweiz ist betroffen, wenn wir zwischen Schlieren und Dietikon nicht fahren können.
Die Bahnreisenden müssen große Einschränkungen und Verspätungen in Kauf nehmen. Was bedeutet das für die Intercity-Züge?
Wir können teilweise durchs Fuhrtal umleiten, also Regensdorf, Würenlos, aber wir können nicht alle Züge durch das Fuhrtal fahren lassen. Das ist auch nur eingeschränkt möglich. Insofern fallen Züge aus, sie werden frühzeitig gewendet.
Noch unklar ist, weshalb in Schlieren das Feuer ausgebrochen ist. Da der Brandort in unmittelbarer Nähe der Gleise liegt, dürfte der Schaden beträchtlich sein. Laut Angaben der Zürcher Kantonspolizei sind nach gegenwärtigem Erkenntnisstand keine Personen verletzt worden.
Daniel Eisner. Unterdessen hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht, wie unsere Korrespondentin vor Ort vor wenigen Minuten berichtete. Nun zu weiteren wichtigen Meldungen mit Andi Lüscher.
In der Schweiz werden bei Gewalttaten weniger Menschen verletzt als noch vor ein paar Jahren. Wenn aber jemand verprügelt wird, sind die Verletzungen schwerer als früher. Das stellt die SUVA fest. Demnach gab es im Jahr 2011 rund 9.300 Gewaltverletzungen. 3 Jahre zuvor waren es noch 300 Fälle mehr. Die Zahl der Verletzungen sei bei Männern unter 25 Jahren am stärksten zurückgegangen. Für junge Frauen sei dagegen das Risiko deutlich höher, bei gewalttätigen Auseinandersetzungen verletzt zu werden. Von den Deutschschweizer Schülerinnen und Schülern besuchen 17% privaten Nachhilfeunterricht. Am meisten Nachhilfe wird in Mathematik bezogen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage bei über 10.000 Mädchen und Knaben in der 5. bis 9. Klasse, durchgeführt von der Universität Basel und der Fachhochschule Nordwestschweiz. Die Umfrage zeigt auch, dass sich der zusätzliche Unterricht kaum positiv auf die Noten auswirkt. Lärmige Güterwagen sollen aus der Schweiz verschwinden. Wegen neuer Lärmgrenzwerte werden Züge mit lauten Graugussbremsen bis ins Jahr 2020 faktisch verboten. Das hat der Ständerat beschlossen, wie zuvor schon der Nationalrat. Mit dem revidierten Bundesgesetz über die Lärmsanierung der Eisenbahnen sollen landesweit 50.000 Menschen weniger unter Bahnlärm leiden als bisher. Weiter sprach das Parlament rund 1,5 Milliarden Franken. Damit sollen weitere Maßnahmen finanziert werden, damit die Züge weniger Lärm verursachen. Der jugendliche Straftäter mit dem Pseudonym Carlos bleibt vorerst im Gefängnis. Das Bundesgericht ist auf eine Beschwerde des 17-Jährigen aus Zürich nicht eingetreten. Carlos wollte erreichen, dass er so lange auf freiem Fuß sein kann, bis das Zürcher Obergericht über seine Haftbeschwerde entschieden hat. Dieses wird den Fall in den nächsten Tagen behandeln. Carlos wurde ins Gefängnis gebracht, nachdem öffentlich bekannt geworden war, wo er wohnt. Der Fall gibt landesweit zu reden, seit seine teure Betreuungsform außerhalb von Gefängnismauern in einem Fernsehbeitrag thematisiert wurde. Josef Ackermann legt nach dem Rücktritt bei der Zürich-Versicherung auch sein Aufsichtsratsmandat bei Siemens nieder. Das erklärte der 65-Jährige an einer Buchvernissage in Berlin.
Ganz unabhängig von der Zürich, aus ganz anderen Gründen, nämlich aus der Diskrepanz in Stil- und Fairnessfragen, habe ich auch entschieden, aus dem Aufsichtsrat von Siemens zurückzutreten.
Ackermann hatte die Turbulenzen rund um den Chefwechsel bei Siemens mehrfach intern kritisiert. Weiter betonte Ackermann, er werde seine anderen Aufsichtsratsmandate, darunter bei Shell, behalten. Bei der Zürich-Versicherung war er zurückgetreten nach dem Suizid des Finanzchefs. Der Basler Agrochemiekonzern Syngenta verlagert 130 Stellen von der Schweiz nach Indien. Betroffen sei der Bereich Informatik und Unternehmensdienstleistungen. Angestellte, die nicht nach Indien gehen wollen, erhalten vom Agrounternehmen Unterstützung bei der Suche nach einer anderen Arbeit, innerhalb oder außerhalb des Konzerns. Im indischen Pune soll ein neues Zentrum aufgebaut werden, teilt Syngenta weiter mit. In der Türkei ist die Polizei erneut gegen regierungskritische Demonstranten vorgegangen. Türkische Medien meldeten am Abend Proteste aus Istanbul, Ankara, Izmir und Antakya. Die Polizei habe Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt, hieß es. Die jüngste Protestwelle gegen die Regierung Erdogan wurde durch den Tod eines jungen Demonstranten ausgelöst. Immer mehr Menschen in der Europäischen Union sind dem Risiko ausgesetzt, arm zu werden. So schätzt die Nichtregierungsorganisation Oxfam, dass bis zum Jahr 2025 weitere 25 Millionen Menschen in Armut abrutschen könnten. Die gegenwärtige Sparpolitik in Europa sei für die Entwicklung verantwortlich. Oxfam fordert, dass die Regierungen rechtzeitig Gegensteuer geben. 2011 galten in der EU 120 Millionen Menschen als arm.
12.37 Uhr, hier im Rendezvous hören wir gleich, warum die Gewalt unter Jugendlichen zwar seltener geworden ist, aber auch brutaler.
Es ist so, dass wir oftmals Kampfsporttechniken sehen, eingesprungene Schläge.
Dann Nachhilfe für die Katz. Wie könnte man den Schülern besser helfen? Schutz der Pressefreiheit. Das Neuenburger Obergericht pfeift Strafverfolger zurück, die einen kritischen Journalisten an die Kandare nehmen wollten. Mit den Rezepten der Gegner kochen. Wie die bayerischen Bürgerlichen im Wahlkampf die Sozialdemokraten ausbremsen. Wie die Finanz- und Wirtschaftskrise vor 5 Jahren begann. Wir schauen zurück auf den Kollaps von Lehman Brothers und fragen, was ist geblieben? Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8027 Punkten minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.23.73 gehandelt, der Dollar zu 93,08. Und das Wetter? Es ist wechselhaft und zeitweise nass bei 13 bis 16 Grad. Oberhalb von 1800 bis 2100 Metern schneit es. Morgen Freitag lässt der Regen auch im Osten nach und es wird sonniger. Und auch wärmer mit bis zu 19 Grad. Im Süden ist es oft sonnig bei 23 Grad.
Im Ausgang warst du erst lustig. Dann gibt ein Wort das andere, es kommt zum Streit und zur Gewalt. Immer wieder endet der Ausgang Jugendlicher am Wochenende in einer Schlägerei oder anderen Gewalttaten. Die Verletzten erscheinen dann in der Statistik der Unfallversicherung SUVA. Diese verkündet nun eine Trendwende. Nachdem sie jahrelang stetig mehr Gewaltopfer zählte, sind es nun weniger geworden. Allerdings gilt dies nicht für alle jungen Leute und nicht überall. Miriam Eisner.
Zum ersten Mal seit Mitte der 1990er Jahre hat die SUVA weniger Verletzungen durch Gewalttaten registriert, sagt Bruno Lanfranconi, der die Studie geleitet hat.
Jetzt erstmals sehen wir bei den jüngsten Männern einen Rückgang von rund 20% jetzt über 2 Jahre.
Am stärksten zeige sich dieser Rückgang bei den unter 25-jährigen Männern. Warum das so ist, hat die Studie nicht genau untersucht. Mit der Studie bestätigt die SUVA aber eine Entwicklung, die auch die Polizei feststellt. Allerdings nicht in allen Bereichen. Die polizeiliche Kriminalstatistik vermeldet nämlich einen Rückgang der gewaltbedingten Verletzungen bei Männern und Frauen. Die SUVA hingegen beobachtet bei den jungen Frauen das Gegenteil.
Dort sehen wir leider keine Trendwende, auch in den jüngsten beiden Jahren eine weitere Zunahme.
Diesen Unterschied gibt es, weil die SUVA mit anderen Daten rechnet als die Polizei. Die SUVA erfasst nur Berufstätige, also Frauen und Männer zwischen 15 und 65. Weil Menschen, die arbeiten, mehr Geld haben, sind sie auch mehr im Ausgang unterwegs. Und rund um Clubs und Discos, an den Wochenenden spät nachts, passieren die meisten Gewalttaten. Darum überrascht es nicht, dass man den Rückgang der Gewaltverletzungen vor allem in den ländlichen Regionen spürt. In den großen Städten hingegen bleiben die Ausgehmeilen nach wie vor Brennpunkte, sagt Bruno Lanfranconi.
Wir haben unterdessen 50% sämtlicher gewaltbedingten Verletzungen haben wir in den 10 grössten Städten, die zusammen nur 17% der Bevölkerung ausmachen.
Keine Entwarnung kann die SUVA auch bei der Schwere der Verletzungen geben.
Die schwersten Verletzungen, die zwar wenige Fälle ausmachen, die haben noch zugenommen. Also 2/3 der Verletzungen betreffen den Kopf, noch 20% die Hände. Die braucht man, um sich zu wehren oder halt, wenn man selbst dann eben auch zum Täter wird.
Auch wenn die Zahl der Verletzungen durch Fäuste, Fußtritte oder Messer zurückgegangen ist, wer Opfer wird, kommt häufig härter dran als früher.
Miriam Eisner. Die SUVA-Studie sagt nichts aus darüber, warum es weniger, aber brutalere Gewalt gibt. Über die Gründe reden wir nun mit einem Praktiker. Christian Fischer ist in der Stadt Zürich unterwegs. Er leitet das SIP-Team. Das steht für Sicherheit, Intervention und Prävention. Mit seinen Leuten geht er seit über 10 Jahren auf der Gasse auf Jugendliche zu. Dort, wo sich ein Konflikt entzünden könnte. Es sei friedlicher geworden, bestätigt Fischer.
In der Stadt Zürich ist die Situation deutlich anders wie vor 5-7 Jahren. Vor 7 Jahren im Hauptbahnhof konnte man Gruppen beobachten, die Alkohol getrunken haben. Jugendliche, Minderjährige, es hat niemand darauf reagiert. Jetzt sind die Ordnungskräfte sensibilisierter zu diesem Thema, gehen auf sie zu, ähnlich wie SIP Zürich, sprechen mit ihnen, sodass dieses Verhalten kritisch hinterfragt ist und nicht ignoriert wird.
Das heisst also, die Behörden sind sensibler, greifen früher ein, arbeiten besser zusammen. Wie steht es denn mit den Privaten, zum Beispiel mit den Clubbesitzern?
Auch dort hat sich einiges verändert. Auch vor 7-8 Jahren hörte der Club an der Schwelle auf. Mittlerweile haben die Inhaber der Clubs eine Sensibilität für das Umfeld. In aller Regel möchten sie mit den Nachbarn in einem guten Einvernehmen stehen.
Und was tun Sie denn ganz konkret dafür, die Clubbesitzer? Was hat sich geändert im Verhalten?
Ich kann nur von den Clubs reden, mit denen wir zusammenarbeiten. Die weisen uns auf kritische Anlässe hin, rufen uns an, wenn Probleme am Entstehen sind und sind ganz generell zugänglicher, wenn man ihnen die Probleme im Feld auch zurückträgt, sie in die Verantwortung nimmt.
Und Sie stellen auch selbst mehr Sicherheitsleute ein?
Die Clubs selber haben in diesem Punkt aufgerüstet, ja, das ist so.
Und wie steht es mit den Jugendlichen selber? Sind die braver geworden, weil sie stärker beobachtet werden? Oder haben Sie den Eindruck, da habe auch ein Umdenken stattgefunden?
Es ist wohl beides. Also wir können von SIP Zürich ja nicht in Anspruch nehmen, wir hätten dieses Problem gelöst. Es ist ein offenes System, in dem wir arbeiten und die verschiedensten Protagonisten, die darin arbeiten, haben auf diese Veränderung hingewirkt. Ich denke ja, die Jugendlichen sind sensibilisiert. Es ist nicht lustig, wenn man am Montag den Eltern oder dem Lehrlingsvater erklären muss, wieso man nicht zur Arbeit kommen kann, weil man eben bei der Polizei ist, in der Ausnüchterung ist und so weiter.
So viel zur Gewalt, die seltener vorkommt, aber wenn, dann ist sie eben brutaler. Warum ist sie brutaler geworden?
Es ist so, dass wir oftmals Kampfsporttechniken sehen, eingesprungene Schläge. Ich gehe davon aus, dass die Jugendlichen entsprechende Erfahrungen haben oder sogar trainieren. Und diese Bilder, die tragen sie mit und setzen sie dann im Ausgang um.
Um welche Kampfsportarten geht es konkret?
Es sind sicher die Vollkontaktsportarten, Thai-Boxen, Valetudo, all diese neuen Sportarten, wo es um den K.O. geht, um den Niederschlag geht. Es gibt eine Studie des Sportamtes Zürich, wo Fußball natürlich die Nummer eins ist, aber die Sportarten mit den höchsten Zuwachsraten, das sind diese Sportarten, die ich erwähnt habe.
Erfahrungen aus Zürich, das war Christian Fischer, Leiter der Gruppe Sicherheit, Intervention, Prävention. Viertel vor eins, Sie hören Rendezvous. Nachhilfstunden bringen kaum was, egal ob sie zu Hause oder in einem privaten Lernstudio gegeben werden. Zu diesem ernüchternden Schluss kommt eine Studie des Nationalfonds. Was sollen Schüler und Eltern jetzt tun? Andrea Jacki hat nachgefragt.
Außer Spesen nicht viel gewesen, müssen sich mancher Vater, manche Mutter denken. 48 Franken kostet im Schnitt eine Nachhilfestunde in einem privaten Lernstudio. Bei Privatpersonen, zum Beispiel einem älteren Schüler oder einer Studentin, sind es 25 Franken. So oder so, die Noten der betroffenen Kinder seien oft nur minim besser geworden, sagt Studienleiter Hans-Ulrich Grunder, Professor für Pädagogik an der Uni Basel. Und weiter?
Wichtig erscheint mir, dass die emotionalen Kompetenzen und die Selbstkompetenzen, die Methodenkompetenzen keinen Zuwachs erfahren durch den Nachhilfeunterricht. Und das war für uns aufgrund dieser Daten schon sehr, sehr überraschend.
Das heißt, wer Nachhilfeunterricht nimmt, lernt auch keine Lerntechniken, die er dann auch auf andere Fächer anwenden könnte. Franz Schalk ist Leiter der Lernstudio-Gruppe in Zürich. Er ist von der Arbeit seiner Angestellten überzeugt.
Es kommt vielleicht auf die Erwartungshaltungen drauf an. Ich denke, man kann sicher nicht erwarten, dass mit einer Nachhilfe die Note um ein oder zwei Punkte gleich steigen kann. Aber es liegt vielleicht auch in der psychologischen Haltung, dass man sich sicher fühlt und dass das sehr oft auch prophylaktisch eingesetzt wird, dass man eben nicht eine schlechtere Leistung hat oder dass man eine Prüfung vielleicht besser bestehen kann, als wenn man diese Unterstützung nicht hat.
Sich sicherer fühlen, dies bestätigt ein Ergebnis der Studie. Begleitet wurden 10.700 Kinder der 5. bis 9. Klasse. Rund ein Sechstel davon erhält Nachhilfe. Und diese Schüler gaben an, ihre Leistungen hätten sich durch die Nachhilfe verbessert. Auch Bert Zemp, Präsident des Schweizerischen Lehrerverbandes, findet Nachhilfeunterricht in bestimmten Situationen durchaus sinnvoll.
Ich denke vor allem, wenn Schülerinnen und Schüler durch einen Unfall zum Beispiel etwas verpasst haben, wenn sie zeitlich begrenzt eine Lernschwäche haben, auch in einem Fach kann das Sinn machen. Es macht aber überhaupt keinen Sinn, auf längere Zeit quasi ein Lerndoping zu bezahlen. Das rechnet sich nicht.
Erziehungswissenschaftler Hans-Ulrich Grunder sieht die Lösung in den Schulen.
Die Schule sollte die Aufgabenhilfe verstärken und damit in Richtung Tagesschule, Ganztagsschule gehen, womit die Nachhilfefrage gar nicht mehr so virulent wäre.
Eine Forderung, die auch Lehrpräsident Zemp unterstützt. Professionelle Aufgabenhilfe in den Schulen sei aber nicht zum Nulltarif zu haben. Sprich, die öffentliche Hand müsste dafür auch in die Tasche greifen.
Die Hausdurchsuchung beim Enthüllungsjournalisten Ludovic Grocchi war illegal, sagt das Neuenburger Obergericht und kritisiert die Staatsanwaltschaft scharf. Der Journalist hatte im Frühling Plagiatsvorwürfe erhoben gegen die Neuenburger Universität, ein Professor klagte dann wegen Verleumdung. Das Urteil zugunsten des Journalisten könnte Signalwirkung haben, weil es den Strafverfolgern einen Schleichweg versperrt. Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder.
Sie kamen im Morgengrauen. Um 6:30 klingelte die Polizei bei der Familie Rocchi in La Chaux-de-Fonds, in der Hand ein Durchsuchungsbefehl. Grund: Ermittlungen wegen übler Nachrede, Verleumdung und Amtsgeheimnisverletzung gegen Ludovic Rocchi. Rocchi arbeitet als Journalist für die Zeitung Le Matin. Er gilt wegen seiner Enthüllungsgeschichten als ausgesprochen unbequem. Der frühere Präsident des Presserats und Jurist Peter Studer meinten auch, Rocchis Stil sei
recht rassig. Und ich kann mir vorstellen, dass das in Neuenburg eben nicht nur Staub aufgewirbelt hat, sondern auch vielleicht Staatsanwälte dazu verleitet hat, jetzt mal diesem Kerl die Knöpfe einzutun.
Die Behörden beschlagnahmten nicht nur Rockys Computer, sondern kurzerhand auch noch den von Rockys Frau und ihrem 11-jährigen Sohn. alles illegal. Le Matin macht heute das entsprechende Urteil des Neuenburger Obergerichts publik. Demnach kritisieren die Richter, der Staatsanwalt habe übereilt gehandelt, die Aktion sei unverhältnismäßig und die Vorwürfe rechtfertigten das Vorgehen in keiner Weise. Der Tessiner Medienwissenschaftler Bertil Cottier versteht das Urteil als Ordnungsruf.
Je crois que cet arrêt du tribunal cantonal marque clairement que attention.
Die Richter hätten klar gemacht, dass man das Zeugnisverweigerungsrecht nicht einfach umgehen dürfe, indem man einen Journalisten zum Beschuldigten mache. Teil der Pressefreiheit ist nämlich das Privileg der Journalisten, dass sie sich weigern dürfen, den Behörden als Zeugen zu dienen. Sie dürfen ihre Quellen schützen. Das gilt allerdings nur für Journalisten im Zeugenstand, nicht für Journalisten auf der Anklagebank. Die Umgehung des Schutzes ist also einfach. Auch Peter Studer meint:
Mir scheint, dass hier schon der Verdacht einer Umgehung naheliegt.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, aber so Peter Studer:
Natürlich kann der Staatsanwalt noch appellieren an das Bundesgericht, aber bei dieser dezidierten Sprache des Neuenburger Gerichts wird er sich das wahrscheinlich sehr gut überlegen.
Und auch Bertil Cottier ist zuversichtlich: Dieser Ordnungsruf werde nicht nur in Neuenburg gehört.
Testwahl in Bayern. Wer am Sonntag bei den Landtagswahlen in Bayern gut abschneidet, darf sich berechtigte Hoffnungen machen, auch eine Woche später bei den deutschen Bundestagswahlen obenaus zu schwingen. Entsprechend ins Zeug gelegt hat sich deshalb die SPD. Mehr soziale Gerechtigkeit war ihr Slogan. Doch, so zeigt sich, das Thema zieht in Bayern nicht. Warum eigentlich nicht? Kaspar Selk ist dieser Frage und den bayerischen Spitzenkandidaten nachgereist.
Besuch in der Behindertenwerkstatt. Dieser junge Mann ist für das ungeübte Ohr nur schwer zu verstehen. Er erklärt enthusiastisch seine Arbeit im St. Josef-Stift im bayerischen Eisingen. 230 Behinderte wie er stellen hier eine ganze Reihe von Produkten her, von Holzleitern über Metallbeschläge bis zu elektronischen Bauteilen. Der junge Mann erklärt all das dem berühmten Gast Christian Ude, dem sozialdemokratischen Spitzenkandidaten. Ude will hier in Bayern die CSU aus der Regierung kippen. Das wird ihm zwar kaum gelingen, wie die Umfragen zeigen, aber der Kandidat kämpft bis zum letzten Tag. Mit der Hauptforderung der SPD, mehr soziale Gerechtigkeit. Und so besucht er soziale Institutionen wie dieses St. Josefs-Stift in Eisingen bei Würzburg. Ude nimmt sich Zeit, um mit den Leuten hier in der Werkstatt zu reden, gibt anschließend draußen noch Fernsehinterviews, dann geht es weiter im großen rot-weißen Wahlkampfbus. Auf der Weiterfahrt reden wir über seine Aussichten. Während des Gesprächs blättert er in seinen Wahlkampfbroschüren. Soziale Gerechtigkeit steht da überall zu oberst. Die Forderung nach 8,50 Euro Mindestlohn, nach fairen Arbeitsverträgen. Angesichts seiner schlechten Umfragewerte wollen wir von Ude wissen, war soziale Gerechtigkeit möglicherweise das falsche SPD-Thema im wirtschaftlich starken Deutschland? Er meint grundsätzlich nein.
Es ist ganz offensichtlich für die Bevölkerung das wichtigste Thema.
Aber Christian Ude gibt auf Nachfrage zu, dass die Sozialdemokraten ausgerechnet bei diesem Thema sozialer Gerechtigkeit immer noch ein Problem haben.
Weil die SPD gerade ihrer Wählerschaft auch Reformen zugemutet hat, die als nicht sozialer Einschnitt empfunden worden sind.
Gemeint die sogenannte Agenda 2010, also die sozialen Einschnitte, die seinerzeit von SPD-Kanzler Schröder durchgezogen wurden. Senkung des Arbeitslosengeldes, Erhöhung des Rentenalters auf 67. Wären Sie, wäre die SPD ohne diese Agenda 2010 besser dran heute? Jedenfalls sagt SPD-Kandidat Ude:
Wäre es leichter, den Anwalt der kleinen Leute zu geben, aber es wäre Deutschland in einer schlechteren wirtschaftlichen Verfassung.
Man habe also die richtige Politik gemacht, aber die sei halt unpopulär. Udes Gegenspieler, Ministerpräsident Horst Seehofer, CSU, tritt im Wahlkampf meist etwas pompöser auf als Christian Ude. Große Bühne in einer Halle in München, vorne zwei Großleinwände, Film ab.
Grüß Gott, Für Gott und vergelt's Gott. Herzlich willkommen an allen Leitentscheidungen.
Nach dem Werbefilm folgt Seehofer direkt. Eine Veranstaltung, in welcher Bürger fragen, Seehofer antwortet. 2 Stunden lang. Nach der Veranstaltung sprechen wir mit ihm, mit Horst Seehofer, über dasselbe Thema, soziale Gerechtigkeit, und darüber, weshalb dieses Thema der SPD nicht mehr nützt, ihm, der CSU, nicht mehr schadet.
Die sozialen Fragen spielen in Deutschland traditionsgemäß eine große Rolle, wie der Mindestlohn, die Bekämpfung der Altersarmut. Und da bin ich relativ zuversichtlich, weil die Kanzlerin hier für eine sehr soziale Politik sorgt.
Das tut sie, indem sie sozialdemokratische Forderungen einfach übernimmt. Etwa in leicht abgewandelter Form die SPD-Forderung nach einem Mindestlohn. Sie schlägt den Gegner mit dessen eigenen Waffen. Seehofer gibt freimütig zu, dass die sozialdemokratische Hauptforderung, gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro, der CDU hätte gefährlich werden können, wenn eben Merkel nicht darauf reagiert hätte.
Das hätte gefährlich werden können, aber dahinter steht ja der Konsens in der Union, dass jemand, der Vollzeit beschäftigt ist, auch einen Lohn bekommen soll, von dem er seine menschenwürdige Existenz bestreiten kann.
Was zu Beginn des Wahlkampfes eigentlich fast wörtlich eine sozialdemokratische Losung war. Merkel hat sich dieses Thema sozusagen angeeignet. Die sozialdemokratische Forderung nach einem nationalen Mindestlohn damit entschärft. Gleich wie bei der Energiewende oder anderen Themen. So wie die Zahlen jetzt, einige Tage vor der Bayernwahl, ausschauen, sieht es schlecht aus für Uhde und die SPD, gut für die CSU und Horst Seehofer. Der wird am Sonntag vermutlich ein starkes Resultat liefern und damit auch ein gutes Signal für Frau Merkel, welche ihrerseits Seehofer mit ihren fast sozialdemokratischen Parolen die Aufgabe erleichtert hat.
Als es am Sonntag vor 5 Jahren passierte, konnte man nur erahnen, was noch folgen würde.
Kein Stein bleibt auf dem anderen, die amerikanische Finanzwelt steht Kopf, die Bank Lehman Brothers geht pleite.
So tönte es damals auf diesem Sender. Der Konkurs des amerikanischen Finanzinstituts Lehman Brothers erschütterte die Märkte weltweit und gilt als Auslöser der Finanz- und Wirtschaftskrise. Susan Giger blickt zurück.
Geschockt, ungläubig, nach Worten ringend. Die Reaktionen an jenem herbstlichen Montagmorgen früh rund um den Globus.
Just complete shock over here at Lehman Brothers.
So etwas Dramatisches habe ich jetzt also bis heute eigentlich nie erlebt.
Ja, man kriegt schon ein bisschen Angst, dass auch so etwas mal uns selber könnte betreffen in der Schweiz.
Banker packen ihre 7 Sachen in Kartonkisten und tragen sie aus dem Lehman Brothers Hauptsitz in Manhattan. So etwas hat die Welt noch nie gesehen. Die Bank war bereits im Sommer in den Schlagzeilen. Sie hatte sich stärker als andere Banken mit heiklen Immobilienpapieren verspekuliert. Die Folgen: Milliardenabschreiber, Milliardenverluste und der Aktienkurs rasselte in den ersten Septembertagen in den Keller. Der damalige Lehman-Chef Dick Fuld verkündete da aber noch an einer Telefonkonferenz, die Bank werde Firmenteile verkaufen und sich selber retten.
Today we've taken definitive steps and have put in place
Man rechnete mit einem Käufer wie der Bank of America oder der britischen Barclays. Oder dass der Staat einspringen würde, wie im Vorfeld bei Bear Stearns, Fannie Mae und Freddie Mac. Am entscheidenden Wochenende wurde fieberhaft nach einer Lösung gesucht. Am Sitz der New Yorker Notenbank gingen Banker, Beamte des Finanzministeriums und Juristen ein und aus. Doch die möglichen Käufer zogen sich zurück. Und Steuergelder für die Rettung von Lehman aufzuwerfen, das sei auch nicht in Frage gekommen, sagt später in einer Medienkonferenz US-Finanzminister Hank Paulson.
I never once considered that it was appropriate to put taxpayer money on the line in resolving Lehman Brothers.
Und so passierte an der Wall Street das schier Unglaubliche. Lehman war Konkurs. Die Börsen tauchten weltweit. Der Dow Jones sank so stark wie seit den Terroranschlägen am 11. September 2001 nicht mehr. Und auch die Kurse in der Schweiz verloren bis zu 10%. Doch Politik, Wirtschaft und Wissenschaft unterschätzten die Gefahren. Auch der Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung, Pierre Mirabeau, erwartete eine baldige Beruhigung der Situation.
Wir sind sicher in eine tiefgreifende Krise. Aber diese Reaktion und diese fast Panik wird sicher schnell überwältigt sein.
Doch Lehman war größer, wichtiger und vor allem vernetzter mit anderen Banken als andere Finanzinstitute. Plötzlich traute keine Bank mehr der anderen über den Weg. Alle standen vor der bangen Frage, wer ist der Nächste? Die Notenbanken pumpten weltweit Milliarden in die Märkte. Dennoch waren Finanzinstitute unter Druck und wurden von Konkurrenten übernommen. Die US-Notenbank musste dem Versicherungsriesen AIG mit 85 Milliarden Dollar unter die Arme greifen. Ende Woche dann kündigten die USA ein staatliches Rettungspaket für die Finanz- und Aktienmärkte an. Endlich beruhigte sich die Situation etwas, bevor die Krise dann nochmal so richtig losging, auch in der Schweiz.
Susan Giger. 5 Jahre nach dem Kollaps der Bank Lehman Brothers stellt sich die Frage, was ist geblieben? Welche Lehren hat man gezogen? Dazu gleich das Tagesgespräch mit Wirtschaftshistoriker Harold James nach den Schlagzeilen des Mittags mit Andi Lüscher.
In Schlieren bei Zürich hat die Feuerwehr einen Großbrand unter Kontrolle gebracht. Weiterhin sind aber wichtige Zugverbindungen der SBB unterbrochen. Das Risiko für junge Männer auf der Straße oder im Ausgang durch eine Gewalttat verletzt zu werden, ist gesunken. Das zeigt eine Studie der SUVA. Die Zahl schwerer Verletzungen hat aber zugenommen. Der Schweizer Josef Ackermann gibt sein Aufsichtsmandat beim deutschen Technologiekonzern Siemens ab. Wegen unterschiedlicher Auffassungen, wie er sagt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.